Ja, einige von euch wissen, dass meine Mutter ein Haus in Kufstein besessen hat. Und wie sie gestorben ist und wir, mein Bruder und ich, das Haus übernommen haben, da habe ich etwas echt Cooles im Gartenhaus entdeckt. Nämlich die alte Sense meines Großvaters. So eine richtig schöne, uralte, alte Sense. Und ich weiß noch, wie ich als Kind schon echt begeistert von diesem Werkzeug war, von dieser Sense. Wie mein Großvater hat mit dieser Sense im Garten das Gras gemäht. Und er hat mir damals gezeigt, wie man so eine Sense richtig hält und wie man das sozusagen macht. Aber ich durfte sie nicht so verwenden, weil er war sehr, sehr heikel drauf, weil es war wirklich ein altes Stück. Da war ein bisschen heikel drauf. Aber ich war begeistert, ja, also von diesen Dingen. Und ein paar Jahre später dann, als Kind später, dann Anfang der 90er Jahre, da haben wir unsere Familienurlaub in Kärnten angefangen, auf so einem Bergbauernhof. Und die hatten damals mit der Sense das Gras gemäht. Und in einem Sommer, da durften alle Gäste einmal mitmachen, mit der Sense sozusagen arbeiten. Ich habe das dann gleich ausgenutzt. Und ich war echt wieder, ja, einfach begeistert, wie toll es ist, wenn man einfach so mit einer Sense so eine große Grasfläche sozusagen abarbeitet. Ja. Und heute machen sie das noch mit den Traktoren und so weiter. Ja, jetzt geht es wesentlich schneller, man braucht weniger Mann dafür. Aber das war echt cool. Aber obwohl sie dann jetzt immer noch schon mit Traktoren arbeiten, der Altbauer, der hatte immer noch eine Sense. Und Sommer für Sommer hat er immer halt dort gemäht, wo der Traktor nicht hinkommt. Den ganzen Randbereich und wo es ganz, ganz schräg und schief war, hat er mit der Sense gearbeitet. Und da lernte ich auch ein bisschen mehr und mehr, was man eigentlich für eine Sense noch alles braucht, weil er hatte nämlich immer so ein Horn dabei, was er da oben auf der Seite gehabt hat. Und das hat uns am Anfang mal gewundert, was macht er denn mit diesem Horn? Aber er hat dann immer wieder so Pausen gemacht und hat dann aus dem Horn so einen Schleifstein rausgeholt, hat ihn beim Bach nass gemacht und mit dem dann die Sense geschliffen und dann wieder weitergemacht. Ja. Das war so eine Prozedur. Und wie ich dann eben diese alte Sense meines Großvaters entdeckt habe, dann da fand ich auch so ein Horn und auch so einen Schleifstein. Und ich merkte sehr bald, warum das wirklich wichtig ist, ja, dass man das hat als Utensil. Ja. Ich habe dann angefangen, in Kufstein damals auch den Garten einfach dann mit der Sense zu mähen. Und ja, es hat sich herrlich angefühlt. Ja. Ich habe mich irgendwie sofort erinnert an diese Bewegungen. Das war irgendwie alles so automatisch wieder drinnen, wie man die Sense halten muss, wie das sich im Gras bewegt. Und das war einfach, es war traumhaft. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, wenn du eine Arbeit machst und dann ganz in dieser Arbeit aufgehst. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen mal erlebt habt, ja, dass er so in diesen Flow hineinkommt. Also ich habe das da so formuliert, ich habe mit meiner Hand die Sense geführt, aber irgendwie hat die Sense auch mich geführt. Die Sense ging irgendwie wie von selbst. Und irgendwie war es nicht mehr ich, der das Gras mähte, sondern die Sense bahnte sich ihren Weg durch das Gras. Und die Sense fand ihren Weg. Und ich ließ sie einfach ihre Arbeit tun. Und es war diese wunderbare Spannung zwischen Gestalten und Zulassen. Das ist ein ganz eigenes Erlebnis. Aber irgendwie merke ich dann mit der Zeit, dass irgendwie das ein bisschen anstrengender wird. Man musste mehr und mehr Kraft einsetzen, ich musste öfter über die gleichen Stellen drüber irgendwie gehen, damit das Gras sozusagen endlich sozusagen kleiner wird. Und früher hätte ich jetzt gedacht, das liegt an mir. Okay, ich bin müde geworden, ich muss mich mehr anstrengen, muss mehr Kraft hineinsetzen. Aber inzwischen wusste ich damals, jetzt kommt das Horn und das Schleifchen ins Spiel. Ja? Das ist der Moment, dass einfach die Sense durch die Arbeit stumpf geworden ist. Und jetzt ist der Moment, wo man nachschärfen muss und danach geht es wieder so weiter wie vorher. Also unterbrach ich die Arbeit, machte den Schleifstein nass und begann damit, die Sense zu schärfen. Und danach ging es wieder ganz, ganz leicht, genauso wie vorher, ganz leicht das Gras geschnitten. Und es gibt eine Parallele zwischen der Sense und uns Menschen. Oft macht das Leben so eine Freude. Es macht einfach Spaß zu leben. Und es läuft alles gut und alles läuft perfekt. Und alles geht so gut von der Hand. Aber irgendwann beginnen dann wieder die Dinge ein bisschen mühsam zu werden. Alles wird irgendwie schwer und wir denken, ja, wir müssen uns ein bisschen anstrengen, jetzt kommt wieder so die Disziplin heraus und so weiter. Also strengen wir uns mehr an, arbeiten härter, setzen ein bisschen mehr Druck ein. Aber in Wahrheit geht es unserem Herz wie eigentlich der Sense. Es ist durch die Arbeit stumpf geworden. Genau, ich habe eigentlich einen PowerPoint. Eine Sense. Es gibt ja diesen Spruch in Prediger 10,10. Wenn ein Eisen stumpf wird und es an der Schneide ungeschliffen bleibt, muss man mit ganzer Kraft arbeiten. Offenbar hat da irgendjemand schon so eine Erfahrung mal gemacht im Alten Testament, ja? Dass ein Werkzeug stumpf wird. Aber die Weisheit bringt die Dinge wieder in Ordnung. Nicht nur ein Eisen, auch unser Herzen werden mit der Zeit einfach stumpf. Enttäuschungen, Sorgen, Ängste, Verletzungen, das sind alles Dinge, die einfach ihre Spuren hinterlassen in unserem Leben und uns innerlich abstumpfen lassen. Und das ist eigentlich nichts Schlimmes. Es ist eigentlich ganz normal. Es ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du lebst. Weil nur ein Werkzeug, das nicht verwendet wird, wird nicht stumpf. Ein Werkzeug, das verwendet wird, wird automatisch irgendwann stumpf. Es ist also nicht, es ist auch nicht schlimm, wenn etwas stumpf wird. Es ist aber fatal, wenn wir uns nicht mehr schärfen lassen. Es kostet ungeheure Kraft und ermüdet unsere Seele, wenn wir mit einem abgestumpften Herzen leben. Wenn alles nur noch schwer und anstrengend ist, wenn du das Gefühl verlierst, was mit dir und um dich herum passiert. Und dann ist es, glaube ich, allerhöchste Zeit, sich wieder schärfen zu lassen. Um eine Sense zu schärfen, muss man die Arbeit unterbrechen. Du kannst nicht, während du schneidest, währenddessen schärfen. Das geht nicht. Du musst wirklich die Arbeit unterbrechen. Und genau das Gleiche brauchen auch wir Menschen immer wieder. Wir brauchen immer wieder einfach eine Pause, eine heilsame Unterbrechung, wo wir einfach zur Ruhe kommen. Und das, was der Schleifstein für die Sense ist, das ist Gottes Gegenwart für unsere Seele. In Gottes Gegenwart, da kann unsere Seele aufatmen, da werden wir neu gestimmt, neu geschärft. Und es ist gerade dieses persönliche Gebet, deine ganz eigene persönliche Stille mit Gott, was deine Seele braucht. Da, wo unser Innerstes geschärft und gestimmt wird. So wie Jesus das gemacht hat. Immer in der Früh ist er früh noch auf den Berg hinauf, in der Einsamkeit, und hat so einen den Tag begonnen mit der Ruhe vor Gott. Ja. Aber was hat Jesus eigentlich da gemacht in dieser Zeit? Hat er Bibelstudien gemacht? Was hat er gemacht? Ja? Wie hat er gebetet? Was ist da geschehen? Hat er die ganze Zeit mit Gott geredet? Oder was ist da abgelaufen? Ich weiß noch, wie ich mich für Jesus entschieden habe, habe ich auch rasch gemerkt, dass Gebet mir etwas Wichtiges ist, was jeder Christ irgendwie tun sollte. Habe aber genauso schnell gemerkt, dass das gar nicht so irgendwie einfach ist. Weil immer, sobald ich sozusagen ruhig geworden bin, ist es in mir innerlich laut geworden. Da waren so viele Gedanken und Dinge, die mir durch den Kopf durchgegangen sind, dass ich dann nach kurzer Zeit gedanklich irgendwo war, aber nicht mehr beim Beten irgendwie war. Ja? Da waren so viele Dinge, die mir dauernd hochgekommen. Ja? Und okay, ich habe schon irgendwie dann gelernt, okay, das geht alles irgendwie ausblenden, weg und irgendwie wieder konzentrieren. Und ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen, weil ich habe mich so gefühlt wie die Jünger im Garten Gethsemane, wo ich so sehr ermahnt hatte, warum schlaft er ein, während er betet und so weiter. Ja, irgendwie, ich muss doch da jetzt irgendwie konzentriert bleiben. Ja, ich muss doch irgendwie jetzt bei der Sache bleiben. Ja. Und irgendwie ist es heute immer noch so, sobald es still wird, wird es laut. Aber inzwischen weiß ich auch, dass das eigentlich vollkommen normal ist. Es ist wirklich vollkommen normal und es ist eigentlich auch ein ganz wichtiger erster Teil des Gebets. Früher habe ich versucht, diese inneren Stimmen einfach niederzureden, versucht sie irgendwie zum Schweigen zu bringen und es hat auch irgendwie funktioniert. Das Problem ist nur, wenn ich diese Stimmen zum Schweigen bringe, dann ist wirklich Stille. Dann höre ich auch nichts mehr. Dann spüre ich mich nicht mehr, ich spüre auch eigentlich Gott nicht mehr. Man hört auch sonst nichts mehr. Aber heute weiß ich, was es mit diesen Stimmen auf sich hat und ich habe gelernt, auf diese Stimmen zu hören. Denn es ist eigentlich in diesen Momenten mein Innerstes, das sich Gehör verschaffen möchte. Dein Körper redet zu dir, deine Gedanken reden zu dir und sie haben eine Botschaft und sie wollen gehört werden. Meine innersten Gedanken, meine Ängste, meine Sorgen, meine Verletzungen, aber auch meine Freuden, das, was mich begeistert, das, worüber ich gerne nachdenke. Aber auch vielleicht meine Fragen, die Dinge, die ich nicht verstehe. Wir alle haben viele, viele Stimmen in uns. Sie sind alle ein Teil von uns und sie wollen gehört werden. Unsere Seele redet und wir müssen lernen, dieser Seele auch zuzuhören. Aber unsere Seele braucht mehr als nur, dass wir ihr zuhören. Unsere Seele sehnt sich nach Gottes Gegenwart. Unsere inneren Stimmen müssen auch eine Stimme vor Gott bekommen. Warum dürfen wir eigentlich nur Gott irgendwie loben und danken, unser Lob vor Gott bringen und nicht auch diese anderen Dinge vor Gott bringen? Unsere Erschöpfung, unseren Zweifel, unsere Wut. Eigentlich haben diese Stimmen genauso ein Recht, vor Gottes Thron zu treten, wie unser Lob und unser Dank. Ich habe vor ein paar Sommern habe ich das zweite Buch von Martin Schleske gelesen und er erzählte, dass er immer wieder mit seinen inneren Stimmen eine Gebetsgemeinschaft veranstaltet. Das klingt irrsinnig lustig, mit seinen inneren Stimmen eine Gebetsgemeinschaft veranstalten. Aber eigentlich brauchen wir das immer wieder mal. Wir müssen das, was uns im Innersten bewegt, irgendwie in Gottes Gegenwart bringen. Unsere Ängste und Sorgen genauso wie unsere Enttäuschungen und unseren verletzten Stolz. Eigentlich ist das, was wir in den Psalmen also immer wieder lesen können, miterleben können, das ist eigentlich genau das, wo der Psalmist mehr oder weniger eigentlich das, was ihn innerlich bewegt, vor Gott bringt. Da gibt es nicht nur Lobpsalme und Dinge, es gibt auch Rachepsalme. Und keine Ahnung, das sind Psalme, die können geschrien oder einfach geweint. Alles Mögliche. Die Psalmen sind wie ein Muster für uns, um den Stimmen in uns zu helfen, Gott zu begegnen. Und eins ein wunderschönes Beispiel dafür ist Psalm 13. Es ist ein Psalm Davids für den Chorleiter. Und wir hören hier Vers für Vers die einzelnen Stimmen, die tief aus Davids Seele kommen. Gleich im ersten hören wir zum Beispiel die Stimme der Angst und Verzweiflung. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Oder auch die Stimme der Resignation. Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Oder die Stimme der Enttäuschung. Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Stimme der Wut. Wie lange wird mein Feind noch die Oberhand behalten? Und eine Stimme der Sehnsucht. Wende dich mir zu und erhöre mich, Herr, mein Gott. Mach es wieder heil vor meinen Augen, damit ich nicht sterbe. Und auch die Stimme des verletzten Stolzes. Lass nicht zu, dass meine Feinde triumphieren und sagen, wir haben ihn besiegt. Lass nicht zu, dass sie jubeln, weil ich unterliege. Was würde deine Seele gerne Gott sagen? Habt ihr gemerkt, dass diese ganzen Sachen eigentlich Fragen sind? Er hat alles als Frage an Gott formuliert. Wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange noch werden meine Feinde noch was zu lachen haben? Was sind deine Fragen? Welche Fragen hast du an Gott? Die Bibel sagt, dass die, die Gott suchen, werden ihn finden. Wenn du nicht auf der Suche bist, dann wirst du auch nichts finden. Wenn du keine Fragen hast, dann wirst du auch keine Antworten bekommen. Der Himmel spricht nicht zu den Wissenden, sondern zum Suchenden und Fragenden. Bring die Fragen, die dich im Innersten bewegen, zu Gott. Denn erst in Gottes Gegenwart kann unsere Seele heil werden. Und wenn die Stimmen deiner Seele endlich Gehör bekommen, wirst du merken, dass du noch mehr hören kannst als nur deine eigenen Gedanken. Beten ist eigentlich ein Dialog. Es ist nicht, dass wir zu Gott reden, sondern er redet auch zu uns. Es ist ein gegenseitiger Dialog. Gott redet und er ist nicht stumm. Nachdem der Psalmist in diesem Psalm hier, in dem kurzen Psalm, wirklich alles so rausgelassen hat, da ist da auch eine andere Stimme. Eine zarte, vorsichtige Stimme, die das Herz einladet zu vertrauen, die von einem tiefen Frieden, einer lebensspendenden Ruhe begleitet wird. Es ist eine sehr, sehr leise Stimme, aber es schwingt seine Freude mit. Und eine Hoffnung mit. Ich vertraue auf deine Gnade. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Ich will dem Herrn ein Loblied singen, weil er so gut zu mir war. Wir wenden uns Gott zu und laden ihn ein, uns zu begegnen. Wir lassen die Stimmen unserer Seele zu Wort kommen, unsere Fragen, unsere Erschöpfung, unsere Sorgen und Ängste, unser Vertrauen, unsere Freude, unsere Zweifel und unseren Dank. Und dann höre ich zu. Ich vertraue, dass er mich hört, auch wenn ich unmittelbar keine Antwort bekomme. Ich bleibe in dieser Spannung. Obwohl ich ihn nicht sehen kann, vertraue ich, dass er da ist und dass er mich sieht. Obwohl ich ihn nicht spüren kann, vertraue ich darauf, dass er mich spürt. Und irgendwie ist es unglaublich, was man in solchen Zeiten mit Gott erleben kann, was man hören und sehen kann. Lange Zeit war es bei mir einfach so, dass nicht ich Gott eine Frage gestellt habe, sondern immer wenn ich zur Ruhe kam, hatte ich das Gefühl, dass Gott mir eine Frage stellt. Immer wenn ich beten wollte, kam mir so der Gedanke auf, was wünschst du dir? Wofür möchtest du eigentlich beten? Was wünschst du dir eigentlich wirklich? Und irgendwie merkte ich, dass diese Frage gar nicht so leicht zu beantworten ist. Aber irgendwie war es, wie ich das dann doch formulieren konnte, war es schön, eigentlich genau um das zu bitten, was ich mir eigentlich wirklich wünsche. Gott redet auf die unterschiedlichsten Art und Weisen in unser Leben hinein. Um ihn zu hören, brauchen wir ein offenes und ein lebendiges Herz. Wir müssen uns auch selbst spüren können. Aber vor allem habe ich gemerkt, dass diese Gemeinschaft mit ihm meiner Seele unendlich gut tut. Dass meine Tanks wieder aufgefüllt werden, diese emotionalen Tanks. Dass mein Eisen wieder geschärft wird und ich Dinge wieder klarer, deutlicher irgendwie sehen kann. Psalm 13 endet mit: Ich will dem Herrn ein Loblied singen. Das ist es eigentlich, wo diese Zeit mit Gott einmal oft hinführt. Irgendwie zu einem Lob und Dank. Und warum? Weil er so gut zu mir war. Und das stimmt, das haben wir auch schon gesungen. Gott ist gut. Gott ist so gut. Stell dir mal vor, du dürftest hier heute, hier und jetzt deinen persönlichen Psalm schreiben. Deinen persönlichen Psalm. Was würde deine Seele hier und heute schreiben wollen? Stell dir vor, der erste Satz beginnt mit Ich bin. Ich bin. Wie würdest du jetzt für dich diesen Satz vervollständigen? Ich bin. Wie würde ihn deine Seele fortsetzen wollen, diesen Satz? Ich bin glücklich. Ich bin verzweifelt. Ich bin voller Dank. Oder ich bin voller Angst, voller Freude, verletzt, wütend, enttäuscht. David hat viel erlebt. Und er konnte sich, glaube ich, mit jedem dieser Ich Bins, er konnte zu jedem davon ein Lied singen. Und vielleicht war es gerade diese Ehrlichkeit, das eigentlich sein größtes Geheimnis war. Also überleg du, was ist dein aktuelles Ich Bin, wenn du einfach ganz ehrlich wärst. Behalte es für dich, es ist dein Psalm. Ich bin. David hat viel erlebt, aber durch alle Hochs und Tiefs und durch hat er auch etwas gelernt. Egal wie ich mich fühle, egal wie es um mich herum aussieht, egal wie hoffnungsvoll oder hoffnungslos meine Welt auch ist, egal wie mein Ich Bin weitergeht, es gibt immer ein Gott, aber du. Oder Gott, du aber. Gott, du aber bist jemand, dem man vertrauen kann. Gott, du aber bist jemand, der mich retten kann und retten will. Gott, du aber bist so gut zu mir. Gott, du aber bist groß, unergründlich groß. Gott, du aber bist gnädig und barmherzig. Gütig, voller Erbarmen. Bist jemand, der stützt und wieder aufrichtet. Bist gerecht und treu. An welches Gott du aber muss deine Seele heute erinnert werden? Was ist das Gott du aber, was du heute brauchst? Manchmal ist Gott so weit weg. Oder zumindest fühlt es sich so an. Manchmal denken wir, wir müssen Gott erst davon überzeugen, was für uns gut ist. Manchmal sind wir auch einfach müde vom ewigen Warten. Es ist manchmal erschreckend, wie viel Zeit Gott hat. Aber David hat etwas gelernt. Egal wie mein Ich Bin aussieht, weil es einen Gott du aber gibt, kann es auch ein Darum will ich geben. Auch wenn es sich so anfühlt, dass Gott weit weg ist, kann ich ihn trotzdem anrufen, weil er in Wahrheit ganz nah ist. Auch wenn es so aussieht, als würden sich meine Wünsche nicht erfüllen, kann ich ihm trotzdem Acht und mit Ehrfurcht begegnen, weil er für mich ist, nicht gegen mich. Und meine geheimsten Sehnsüchte und Wünsche kennt und auf seine Art erfüllen wird. Und auch wenn ich Gottes Antwort auf meinen Hilferuf noch nicht sehen kann, kann ich vertrauen, dass er mich hört und dass Hilfe unterwegs ist. Hilfe ist unterwegs. In The Chosen, in der dritten Staffel, ungefähr so in der Mitte, gibt es einen herrlichen Dialog zwischen einem der Jünger und Jesus, der nicht in der Bibel vorkommt, aber der ist nicht gut, weil da ist Jesus unterwegs und er heilt alle möglichen Leute. Ja? Er heilt die tollsten Dinge, heilt er, alles heilt er. Ja? Und da ist einer seiner Jünger dabei, der hat eine ganz leichte Gehbehinderung und muss sein Bein ein bisschen so nachschleifen, braucht auch einen Stock zum Gehen. Ja? Und Jesus heilt alle anderen, ja? Aber ihn hat er nicht geheilt. Er hat doch nichts gesagt, weil er war, ja, war schon so, Jesus ist für die anderen da, ja, ist für alle da und so weiter. Und er ist Teil des Teams, ist okay, dass er nicht heilt. Ja. Aber man merkt so im Laufe der Serie, dass diese Frage ein bisschen an ihm bohrt. Ja. Warum heilt Jesus alle anderen und nur mich nicht? Und dann in der dritten Staffel gibt es einen Dialog, wo der eine Jünger allen Mut zusammennimmt und Jesus fragt, warum ist es eigentlich so, dass du mich nicht heilst? Und Jesus sagt, willst du eigentlich geheilt werden? Du hast mich nie gefragt. Und er sagt, ja, das wäre schon nett irgendwie. Ja. Aber warum hast du mich nicht geheilt bis jetzt? Und Jesus gibt mir eine Antwort. Und er sagt ihm, weil ich dir vertrauen kann. Weil ich weiß, dass du es aushaltest. Und er sagt ihm, du wirst geheilt werden. Ich werde dich heilen. Aber es dauert noch ein bisschen. Du kannst dich darauf verlassen, dass du im Himmel einen neuen Körper hast, der geheilt sein wird. Aber ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und es ist für mich ich könnte dich jetzt heilen und viele Menschen würden sagen, wow, cool, er ist geheilt. Aber stell dir mal vor, ich heile dich nicht, aber ich gebe dir die Kraft, andere zu heilen. Was das für ein Zeugnis ist. Und so bekommt dieser Jünger da eine Antwort, die sein Leben auf eine völlig neue Perspektive gibt, die nicht seine unmittelbare Not stillt. Aber er kann sich darauf verlassen, dass er geheilt werden wird. Er kann sich darauf verlassen, dass Gott mit ihm unterwegs ist. Was sind deine Fragen, deine innersten Fragen, die du eigentlich Gott gerne stellen würdest? Ich bin Gott, du aber. Und darum will ich. Gott ist nicht weit weg, sondern nahe. Er ist nicht gegen uns, sondern für uns. Er ist nicht taub, er hört uns zu. Er ist nicht ohnmächtig, sondern bereit zu retten.